Holy shit, Björn, was ist da los? Schon wieder eine neue Folge? Ja, ich wollte einfach mal versuchen, ob ich das Ganze so ein bisschen mehr in meine Routine einbinden kann. Also, dass ich hier wirklich die Games I Played Folgen versuche. Natürlich nur, wenn ich auch Sachen gespielt habe. Deswegen, das kann ich auch gleich sagen. Wahrscheinlich sieht man das auch an der Runtime, außer ich rede über eine Sache jetzt 3 Stunden direkt. Ist natürlich auch immer eine Gefahr. Aber, dass ich jetzt diese Woche eben deutlich weniger Sachen natürlich gespielt habe, weil ich eben die ganze Zeit an den Skripten und den Videos dafür gesessen habe. Aber trotzdem sind ein paar Sachen zusammengekommen und ich dachte, hey, es müssen ja nicht jedes Mal irgendwie 600 Spiele sein oder so. Es reichen ja auch, wenn es irgendwie mal 3, 4 oder so Sachen sind. Also dachte ich, können wir es auch mal auf die Art und Weise versuchen. Und ein Titel, den ich jetzt diese Woche nicht viel gespielt habe, aber ich hatte ihn vorher schon ein bisschen gespielt, ist Sackboy A Big Adventure. Das ist eines der, ja, PlayStation 5 Launch-Titel. Es war ja kein exklusives Spiel, es ist ja auch für die PlayStation 4 rausgekommen. Es gab aber zum Start eben auch eine native PS5-Version. Und die war, ich glaube, vor ein paar Wochen oder Monaten war die bei PlayStation Plus drin, weil ich wollte es mir eigentlich auch tatsächlich holen, aber es ist im Preis nie wirklich irgendwie so dahin gefallen, wo ich es irgendwie haben wollte. Generell immer noch sehr überrascht, dass, weil Launch-Titel auf einer Konsole immer sehr, sehr schnell im Preis fallen, weil es sind die Sachen, die am Anfang jede Person kauft und sobald die dann eben anfangen, okay, dann verkaufe ich mal so Sachen, dann sind es eben die Sachen, die als erstes im Preis fallen. Und natürlich dann auch meistens digital irgendwie günstig angeboten werden, weshalb dann auch eher eine physische Version irgendwie nochmal im Preis fällt. Aber das war irgendwie die ganze Zeit immer noch recht hoch im Kurs. Hat es mir dann eben in dieser digitalen Version, ne, PlayStation Plus, dann eben runtergeladen. Und ich würde jetzt mal so sagen, ich bin jetzt so durch die erste Welt circa durch. Und das ganze Spiel ist von Sumo Digital gemacht. Die haben ja auch schon an der Reihe an Little Big Planet gearbeitet. Media Molecule sind ja schon längst raus. Ich glaube, die hatten nach dem zweiten Teil schon nichts mehr gemacht. Ich meine, dass auch schon der dritte Teil kommt. Ich weiß nicht, ob es auch die PlayStation 3-Version war, aber ich meine eigentlich, dass das Spiel schon komplett von auch Sumo Digital gemacht wurde. Und Sackboy Adventure ist sehr offensichtlich ja von einem Spiel wie Super Mario 3D World inspiriert. Ne? Du hast so eine, eine isometrische Perspektive von oben herab, die sich auch je nachdem, wo man dann eben hingeht, mal so ein bisschen ändern kann, beziehungsweise ne, in welche Richtung eben der Level dann eben geht, dass es dann entweder so direkt von der Seite, dass man eher so von der Seite das Gefühl hat, in den Bildschirm reingeht oder eben auch schräg und nimmt sich dann gewisse Staple aus Little Big Planet, was zum Beispiel die ganzen Collectibles betrifft. Dass man auch hier, ne, das ist jetzt nichts irgendwie zum selber bauen oder irgendwelche Level-Editoren so, aber man kann gewisse Items, Kostüme und sonstige Sachen finden und auch dann die ganzen, ne, anstatt den Münzen sind es halt diese ganzen Blasen, die man findet und auch besondere Items, die man dann holen kann, sind eben auch in solchen Blasen dann versteckt. Gibt auch so einen 2x-Multiplier, den man sich dann holen kann für eine kurze Zeit. Das ist dann so, oh okay, jetzt hole ich mir diesen 2x-Multiplier und dann versuche ich so schnell es geht, die und die ganzen Collectibles zu holen, um eben mehr oder beziehungsweise diese Blasen zu holen, um mehr Punkte zu geben, weil am Ende von einem Level dann eben auch nochmal basierend auf dem Score man eine Bewertung dafür bekommt. Es gibt dann eben auch noch immer eine Bewertung dafür, ob man alles gefunden hat und eben auch die Möglichkeit, die Tatsache, ob man ohne einen Tod beziehungsweise einen kompletten, weil tot ist es nicht so wirklich, man wird auch dann teilweise dann, wenn man dann zweimal getroffen wird oder beziehungsweise, ich weiß immer noch nicht so zu 100%, wie das funktioniert, dass man wird getroffen, dann blinkt man irgendwie rot und teilweise wird das dann wieder hergestellt, wenn ich durch irgendwelche Checkpoints drüber laufe, manchmal aber auch nach einer gewissen Zeit, manchmal gefühlt irgendwie nicht und wenn man dann nochmal getroffen wird, dann ist Sackboy quasi tot, kommt aber sofort wieder, man hat so eine gewisse Anzahl von Instant Retries, aber trotzdem muss man es ohne einen dieser Art von Tode schaffen, um dann eben auch noch einen weiteren Bonus zu kriegen. Das heißt, gerade für jemanden wie mich, der in solchen Plattformern sehr gerne die 100% macht, der dann eben auch versucht, alles Mögliche zu finden, weil gerade die Erkundung, auch dadurch, dass ja genau wie in Mario 3D World mit dieser Perspektive oftmals gespielt wird, um Sachen irgendwie am Rand zu verstecken oder in irgendwelchen dass man irgendwo hinterrollen muss und auf einmal zu sehen, ah, da konnte man noch irgendwie runtergehen oder hier kann man noch irgendwie hochgehen oder hier ist irgendwie so ein Papierfetzen, durch den kann man durchrollen, weil es hat ja immer noch dieses Arts and Craft Feeling, was die Serie ja so ein bisschen inne hat und das funktioniert ganz gut. Also es ist auch, wie ich jetzt so sagen, ich habe das glaube ich schon im Austausch mit ein paar anderen Leuten gesagt, es ist ein sehr solider Plattformer. Ich finde jetzt nicht, dass es irgendwas besonders macht, dass es auch gerade vom, es spielt spielt sich tausendmal besser als die normalen Little Big Planet Spiele. Ich kann die, also gerade die Media Molecule Sachen, die kann ich nicht spielen. Das finde ich einfach grauenhaft. Ich habe weder Little Big Planet 1 noch 2 durchgespielt. Die einzigen, die ich durchgespielt habe, war, nee, das einzige, was ich durchgespielt habe, ist es auf der Vita gewesen. Ich glaube, selbst 3 habe ich nicht durchgespielt. Aber das war halt mehr, weil sich das Spiel an sich ein bisschen repetitiv irgendwie angefühlt hat zum Ende der PlayStation, beziehungsweise Anfang der PlayStation 4 Ära. Das ist ja so ein Cross-Gen-Titel auch da gewesen. Aber es fühlt sich auf jeden Fall, es spielt sich gut, aber es movementmäßig hast du da nichts Besonderes. So, du hast da noch so eine Art Yoshi-Jump in der Luft, dass man so ein bisschen, oder beziehungsweise so ein Luigi-Jump, und dann kann man noch in so eine Rolle reingehen. Das kann man so miteinander verbinden, dass man so eine Vorstufe, ne, das ist jetzt nicht wie irgendwie Mario Odyssey, wo du dann irgendwie Cappy werfen, auf Cappy drauf und dann nochmal irgendwie abspringen kannst, sondern hier ist es in die Luft, ein bisschen länger in der Luft bleiben und dann nochmal irgendwie reinrollen, und das war's eigentlich. Ansonsten die restlichen Manöver beziehen sich rein auf den Kampf, also ne, so Plattformer-Kampf, dass du auf Gegner drauf springst, in sie reinrollen, sie boxen kannst oder eben so einen Ground Pound machst. So, das war's dementsprechend. Und auch so vom Level-Design, ja, es ist alles solide, es fühlt sich alles gut an, aber ich habe jetzt nichts irgendwie bisher gemerkt, wo ich dachte, boah, das bläst mir die Titten weg, da bin ich sofort Feuer und Flamme für. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne durchspielen möchte. Aber der Grund, warum ich es nicht getan habe, warum ich einfach über die letzten Wochen, Monate immer mal so das abends angemacht habe, ein oder zwei Level gemacht und dann habe ich wieder was anderes gespielt, ist eben die Tatsache, dass es zwar ein sehr, sehr, sehr solides Spiel ist, aber nichts daran, wo ich jetzt irgendwie dran gezogen, ne, auch die Optik oder so davon, alles davon habe ich halt schon mal in der Serie gesehen, auch von dem Level-Design, alle diese Ideen habe ich irgendwie bisher schon mal irgendwo gesehen gehabt, sie sind nur sehr, sehr gut ausgeführt. Also das heißt, wenn man da irgendwie einen soliden Plattformer haben möchte auf der PlayStation 5 oder auf der PS4, ich will auch nochmal den Koop austesten, es gibt dann auch so Koop-eigene Level, die man halt nur dann ansteuern kann, was ich halt mal so ein bisschen schade finde aus der Perspektive von einem Completionist, weil dann kann ich die alleine nicht machen, aber dann gehe ich halt eher davon aus, dass die Level wirklich auf den Koop spielerisch ausgelegt sind. Zumindest hoffe ich das, weil ansonsten wäre es ein bisschen eine Verschwendung, dass ich die dann so gezwungen werde zu machen. Aber ja, das wäre zumindest mein bisheriger Eindruck davon. Ich will es auf jeden Fall noch weiterspielen und hoffe dann auch irgendwann, wahrscheinlich in 6 Jahren, wenn ich dann so pro Monat ein weiteres Stage durchmache, dann eine Review dazu abzuliefern. So, und das jetzt, ich packe das mal so ein bisschen zusammen, weil der Grund, warum ich die Sachen gespielt habe, ist nicht, dass ich irgendwie, Björn, du hast doch zu tun oder so, oder wie hat dich das denn jetzt gepackt, die Geometry Wars Reihe zu spielen. Und der Grund liegt daran, dass ich für ein anderes Video, an dem ich gerade arbeite, Footage von diversen Spielen gebraucht habe, und da waren eben auch die Geometry Wars Spiele mit dabei, zumindest irgendwie ein oder zwei, in denen ich kurz ein bisschen Footage dann eben holen wollte. Und das hat dazu geführt, dass ich dann doch wieder ein bisschen länger gespielt habe. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja immer noch so ein hervorragendes Arcade-Spiel, und gerade der zweite Teil, oh, damals war das so perfekt in die Xbox Live Arcade-Ära mit den Freundeslisten, die man hatte, und die Tatsache, dass du alle 6 Modi, die zur Auswahl stehen, mit den Leaderboards der Freundesliste gepostet werden, dass du halt sofort sehen konntest, an welcher Stelle du warst und wo dann deine Freunde über oder unter dir waren, und dann eben, wenn du auch in den Modi drin warst, hast du immer den nächsten Freund und dessen Highscore angezeigt bekommen, um darauf dann hinzuarbeiten. Und auch allein nur der visuelle Touch-Up, wie es verbessert wurde, die neuen Gegnertypen, die hinzugekommen sind, wie das Scoring sich verändert hat, weil das Problem beim ersten Teil natürlich ist, dass man nur einen Multiplayer, dass du einen Multiplikator hinzubekommst für jeden Gegner, den du tötest. Na, ich weiß nicht, wie viele es immer sind, aber du tötest eine gewisse Anzahl an Gegnern, ohne getroffen zu werden. Und dann gehst du im Multiplikator hoch. Und wenn du getroffen wirst und stirbst, dann geht der Multiplikator wieder runter, was dazu führt, dass Survival und Scoring exakt einfach ein und dasselbe sind. So höchstens eine Bombe einzusetzen, um dann weniger Punkte zu machen. Aber dadurch, dass es ja halt ins Unendliche theoretisch reingeht, ist auch das relativ egal. Du hast auch vom Scoring her keinen Vorteil, eine Bombe unbedingt bei dir zu lassen, wenn die Bombe dafür sorgt, dass du eben länger überlebst und dann eben auch länger scoren kannst. Und dann im zweiten Teil dazu überzugehen, dass der Multiplikator durch so kleine Edelsteine, die den Gegner nach dem Tod fallen lässt, daherkommen. Und dass du zum Beispiel dann eine Bombe auch relevanter wird, weil dieser Multiplikator bleibt dabei, über das ganze Spiel, auch wenn du dann in Spielmodi, wo du Leben hast und sterben kannst, wird er dann eben auch weitergenommen. Das heißt, A, bist du mehr dazu angehalten, spielerisch auch zu gucken, eher so lang zu fliegen über das Spielbrett, nicht einfach nur zu überleben und am besten möglich alle Gegner zu töten, sondern auch diese Kristalle einzusammeln, die eben schnell wieder verschwinden. Und dann die Überlegung, eine Bombe einzusetzen, dass du manchmal nicht so nur eine Bombe einsetzt, um alle Gegner irgendwie zum Überleben, sondern teilweise auch, oh, das wäre jetzt eine hervorragende Möglichkeit, hier sind alle so nah beieinander, ich könnte den ganzen Bildschirm clearen und dann sofort die ganzen Edelsteine einsammeln, aber wenn du Gegner mit einer Bombe tötest, kriegst du eben auch keinen Score, aber trotzdem immer noch die Möglichkeit, diesen Multiplikator eben hochzumachen. Auch die neuen Modi, die da für alle gebaut haben, hervorragend. Ich hatte ja in meinem Video zu den schwierigsten Achievements, die ich geschafft habe, hatte ich ja auch den Smile-Erfolg aus Geometry Wars Retro Evolved, heißen die ersten beiden Teile, dann Retro Evolved 2, hatte ich ja auch genannt, weil das so ein richtig cooler Modi, eine richtig coole Herausforderung ist. Also ja, der dritte Teil dann auch, wie ich finde, in eine gute Richtung weiterentwickelt, wo man sich dann gesagt hat, okay, anstatt diese klassischen Arcade-Modi nur zu nehmen, machen wir mal eine richtige Kampagne und bauen das dann so Mario Galaxy dreidimensional auf mit mehreren Formen. Und ich war überrascht jetzt auch wieder beim Spielen, wie gut die Kamera gerade in diesem Spiel funktioniert. Und auch hier wieder, dass nochmal am Scoring-System Sachen überarbeitet wurden, dass du jetzt diese kleinen Drohnen hast zur Auswahl, die du dir je nach Level dann aussuchen kannst, je nach Ziel, was es dann gibt, ein Level, der unendlich lang ist und einfach nur skillbasiert, wie lange hältst du aus, um Punkte zu machen. Manche, die in ihrer Zeit beschränkt sind, wo es sich dann auch lohnt, andere Waffen oder Support-Units mit reinzunehmen. Also auch visuell wirklich cool gemacht. Die Musik beim Dreier ist auch nochmal, finde ich, ein bisschen besser. Obwohl der Song, der normale Track beim Zweier ist auch schon super. Und das halt alles nur aus so einem Minispiel, was einfach irgendwo in der Ecke bei dem Project Gotham Racing von eben Bizarre Creations drin war, finde ich eben super. Und ja, ich habe die jetzt nochmal alle gespielt. Ich werde jetzt auch den DS-Teil und den Wii-Teil, den ich nie gespielt habe, ich habe mir die tatsächlich bestellt und werde die auch mal spielen. Und vielleicht mache ich da nochmal irgendwie was zu der Serie. Ich weiß es nicht, aber ich hatte einfach jetzt gerade mal Lust, die wieder zu spielen. Ich hatte einfach nur Footage gesammelt und habe dann einen Abend wieder so reingesteckt und jeden Teil davon nochmal so eine Stunde oder zwei gespielt. Und ich dachte, hey, dann kann ich zumindest mal kurz irgendwie so ein bisschen sprechen. Die Sachen sind auch alle abwärtskompatibel. Also das heißt, wenn ihr eine Xbox One, ab der Xbox 360, falls ihr irgendwas habt, auf der 360 sind die alle drei verfügbar, auf der Xbox One abwärtskompatibel und eben auch da hoch. Immer noch empfehlenswert. Der erste ist natürlich so ein bisschen reduzierter und bietet halt nur diesen einen klassischen Modus. Und dieser Modus ist auch in Retro Evolved 2 enthalten. Ist natürlich trotzdem immer noch ein leicht anderes Spiel dadurch, wo ich dann sage, ja, es lohnt sich aus einer Perspektive auch das Original klassisch eben zu spielen. Da ist auch dieser Retro-Modus drin, also quasi so wie das Spiel in Project Gotham Racing aussah, wo man deshalb jetzt auch nicht irgendwie Project Gotham Racing nur für irgendwie, dass das Minispiel irgendwie rauskramen müsste oder so. Aber ich kann das auf jeden Fall empfehlen, gerade den zweiten und dritten Teil. Die nochmal, ich glaube, der Zweier ist ein 10er, der dritte Teil ist irgendwie 15 Euro, der dritte hat auch nochmal ein gratis Update bekommen, wo nochmal in einem härteren Modus 40 weitere Level hinzugekommen sind und es gibt eben noch Challenge-Boni und sonstige Sachen, also 2 und 3 kann ich immer noch sehr, sehr empfehlen und gerade, ich glaube, der dritte ist auch noch auf anderen Systemen verfügbar, aber wirklich, wirklich absolut empfehlenswert und ich bin mal gespannt, was ich dann zu dem DS-Teil und dem Wii-Teil sage, weil ich glaube, gerade der Wii-Teil habe ich immer gehört, dass das bei sehr vielen Leuten ein sehr, sehr beliebtes Spiel ist. House Flipper. Das ist so ein Titel, bei dem ich jetzt wirklich nicht weiß, ob ich den irgendwie noch großartig länger spielen werde, weil es wurde mir empfohlen, als ich meinen Beitrag zu Powerwash Simulator gemacht habe letztes Jahr oder generell, als ich einfach über Powerwash Simulator gesprochen habe, da wurde mir immer House Flipper House Flipper in dem Fall, so ein bisschen zugetragen und habe mir das jetzt mal angesehen, weil es ist im Game Pass drin und ich muss aber leider sagen, das ist so, weil das, was ich auch an Powerwash Simulator so gut finde, ist, dass es so fokussiert ist, dass es eben auch gewisser Art auch gepolished ist, dass es einen doch eigenen visuellen Stil hat und auch von der Spielbarkeit sehr gut und intuitiv funktioniert und dass dieses House Flipper sich eher anfühlt wie auch so andere, so dieses Cooking Simulator war ja auch dann im Game Pass drin, das habe ich mir angesehen und das hat sich dann auch so sperrig gerade mit einem Controller gesteuert und bei House Flippers ist es auch wieder der Fall und das hat auch, visuell sieht das halt so Asset Store Standard, so ein Asset Store Spiel einfach aus. So 0815 standardmäßig alle Elemente und auch von der Spielbarkeit ist es halt wieder sehr, ich weiß nicht, ob es auf einer Maus und Tastatur wird sich wahrscheinlich dann deutlich besser spielen, aber gerade auf dem Controller ist es halt sehr, sehr, sehr hakelig und auch teilweise erklärt es sich nicht wirklich gut und was du dann machen musst und auch dann die Sachen, die du machen musst, sind dann so unterschiedlich und bei den meisten Dingen musst du einfach nur die A-Taste gedrückt halten, so, hey, installier mal eine Heizung und dann gehst du einfach in den Shop, gehst dahin, wo die Heizung installiert werden soll, anstatt einfach, dass ich da draufklicken, um direkt die Seite zu öffnen, nein, muss ich erst in den Shop reingehen, um mir das Item auszusuchen, obwohl ich auch in die Missionsbeschreibung gehen kann, um dort einen Link zu dem Item zu finden, was ich eben brauche und dann halte ich das da dran. Ich muss nicht drauf achten, wie oder was oder sonst wo, weil das Spiel das natürlich auch nicht wirklich bewerten kann, natürlich. Aber dann muss ich einfach nur die A-Taste gedrückt halten und dann hier, Ziel auf die Schraube, halt gedrückt, damit die Schraube zugedreht wird. Okay, und jetzt halt da drauf und da drauf und da drauf. Und das sind dann gerade auch so eine Steckdose oder so anschließen. Das sind dann so 20 Moves, die alle nur daraus bestehen, den Cursor auf ein Element zu halten, was einem vorgegeben wird. Auch da ist halt null Skill oder irgendwie Optimierung involviert. Und ich muss dann einfach das Ganze nur zudrehen und dann geht das dann zu über Dinge wegzuschieben oder eben auch dann zu waschen und die Tatsache, dass dann der Mob, den du vor dir hinträgst, immer in der gleichen Entfernung zu sehen ist, wodurch es teilweise so wirkt, wenn du auf dem Boden eigentlich putzt, dass du den in der die Luft vor dir wischst, aber dann trotzdem irgendwie den Boden im Hintergrund triffst. Auch so Sachen, wie es dann darum geht, wie gewisse Dinge funktionieren, irgendwie Türrahmen einzubauen und Stadttüren und welche Türen funktionieren mit welchem Rahmen und das ist alles so hakelig aufgemacht und dann heißt das Spiel halt House Flippers und in den ersten ein, zwei Stunden, die ich jetzt gespielt habe, habe ich noch kein einziges Haus geflippt, weil du erstmal irgendwelche so Dayjobs für Leute machen musst, damit du genug Geld hast, um dir überhaupt das günstigste Haus zu leisten und dann habe ich das jetzt gekauft und habe jetzt zumindest mal sauber gemacht und alles weggeschmissen oder beziehungsweise verkauft. Aber ich muss natürlich den kompletten Boden und alles Mögliche irgendwie neu machen. Und das heißt, um das zu bezahlen, muss ich jetzt wieder zurückgehen und einfach nur streich mein Zimmer an, installier die Heizung, klick den Müll raus, wisch den Boden auf. Und es ist halt, nichts davon fühlt sich irgendwie auf einer so einer Game-Feel-Perspektive irgendwie gut an. So, ja, du hast diesen Faktor, auch wie bei Powerwash Simulator, dass du so Stück für Stück dich da durcharbeitest. Aber gerade bei Projekten, wo es nur darum geht, geh in einen Raum rein, installier eine Sache, dann ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, irgendwas richtig sauber zu machen oder besser zu machen. So ein Zimmer anzustreichen ist irgendwie noch ganz gut, aber einfach nur irgendwie reinzugehen, ein Menü anzuklicken, hier ist etwas, was du kaufen kannst. Okay, das musst du kaufen. Okay, alles klar. Und jetzt setz es irgendwo in dem Raum hin. Hauptsache, es hat Platz. Okay, alles klar. Und das ist dann nichts, also weder interessant noch irgendwie spielerisch, spaßig und scheinbar dauert es dann auch Ewigkeiten, die Sachen irgendwie zu machen. Weil alleine jetzt dann das Haus und dann so, okay, dann außen und dann innen und dann das wechseln und das ins Menü rein und hier die Sachen verlegen und nur damit ich dann ein Haus flippe, um mir ein neues Haus zu kaufen, damit ich das auch wieder flippen kann und dann zwischendurch aber auch noch irgendwelche Oddjobs mache, also ich fand's jetzt irgendwie besser als sowas wie zum Beispiel irgendwie Arcade Paradise, aber ich weiß nicht, ob sich's das, weil du levelst dann auch noch deine Fähigkeiten hoch, damit du dir Skillpoints holen kannst, um dann zwei Tapeten gleichzeitig zu tapezieren oder irgendwie besser malen zu können oder besser Dinge zudrehen zu können. Ich weiß es nicht, vielleicht wird es dann nachher irgendwie etwas interessanter und so ein paar Entscheidungen kommen noch hinzu, um den Wert des Hauses, den du halt wieder verkaufst, irgendwie zu steigern. Aber im Gegensatz zu einem Powerwash-Simulator, wo ich einfach wirklich so, okay, da arbeite ich mich jetzt durch und dann sehe ich Stück für Stück, wie sich das verbessert und alles ist alleine auf dieses Powerwashen drauf fokussiert und das funktioniert gut und das ist auch gepolished und stattdessen wechsle ich hier zwischen 12 Sachen und nichts davon ist gepolished und gerade so das Fenster säubern, wo du entlang schabst, funktioniert teilweise irgendwie nicht richtig, wenn ich von links nach rechts gehe, wenn ich von unten nach oben gehe, funktioniert es immer super, links nach rechts habe ich teilweise einfach immer so, als ob ich eine Kreide zu fest aufdrücke und dann immer so Punkten, so quasi in so Punkten etwas entlang ziehe und ich habe dann so offensichtliche Lücken, Dreck noch irgendwie dazwischen. Ja, also ich weiß es nicht, ich habe es jetzt von der oben der Konsole, die ich für das Footage eben angemacht habe, da habe ich es jetzt runtergeschmissen. Ich habe es noch unten auf meiner Series S, ich werde es wahrscheinlich irgendwie mal die nächsten Tage abends zum Einschlafen spielen, wie ich das auch bei Arcade Paradise gemacht habe. Dafür ist das ein guter Nutzen. Ne? Einfach so irgendwas, irgendein Podcast, irgendein Video hören und dabei 20 Minuten sowas spielen, bis ich dann einfach wegdöse. So, dafür ist es dann, glaube ich, ganz gut. Das heißt, es kann sein, dass ich es in einer der kommenden Ausgaben nochmal bespreche und dann ne, entweder dann sage, okay Leute, das hat sich nicht wirklich verbessert, das war's jetzt, oder oh, ich habe da noch irgendwie einen Aspekt gefunden oder eine Stelle erreicht, wo es dann spielerisch für mich irgendwie interessant wurde oder der, keine Ahnung, der Grind hat mich gepackt, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall bisher keine wirkliche Empfehlung von meiner Seite aus. So, und jetzt noch ein Spiel, was ich jetzt nicht explizit hier nochmal normalerweise reinpacken würde, und zwar My Friendly Neighborhood, weil A, ich habe es jetzt schon durch, B, ich habe es bereits bei Inkribbon besprochen und C ist jetzt auch, ne, vielleicht ist es jetzt am Montag rausgekommen, ja oder nicht, aber ich habe zumindest hiervor auch noch die Review für den Zweitkanal aufgenommen. Das heißt, auch da, wenn ihr einfach was zum Spiel hören wollt, könnt ihr entweder bei Inkribbon euch das anhören oder auf dem Zweitkanal oder auch gerne beides, da werden auch unterschiedliche Sachen dazu gesagt. Der Grund, warum ich das hier nochmal kurz erwähnen möchte, ist, und deswegen habe ich das jetzt auch ans Ende gepackt, weil ich wollte mal über ein paar der Secrets einfach nur sprechen. Ne? Auch deswegen, falls ihr das nicht hören wollt, das ist halt vollkommener Spoiler-Teil, nicht für die Handlung oder sonstige Sachen, sondern für die geheimen Bonus-Secrets, diese Endsachen. Da wollte ich einfach mal drüber sprechen, weil ich ein paar Dinger davon sehr cool fand und eben auch die Erfahrung davon. Deswegen könnt ihr an der Stelle dann gerne abschalten. Falls euch sowas egal ist oder ihr es eben auch gespielt habt, dann könnt ihr noch gerne weiter hier dann dranbleiben. Das ist auf jeden Fall das Letzte, was ich jetzt für heute besprechen werde in dieser Ausgabe. Ja, also deswegen, ne, 3, 2, 1, Warnung, bla bla bla, auf jeden Fall. My Friendly Neighborhood, ein First-Person-Survival-Horror-Spiel, was auch natürlich Survival-Horror-typisch diverse Rätsel beinhaltet. Und die sind auch okay, ne, das meiste ist halt wirklich so, bring Gegenstand A nach Punkt B oder mehrere Gegenstände, weil es sich eben wie ein klassisches Survival-Horror-Spiel, die Frage ist mehr, wie kommst du durch die Umgebung und die Rätsel sollen dich eben dann zwingen zu entscheiden, wie viel Platz habe ich in meinem Inventar, was nehme ich mit und wo gehe ich irgendwie lang. Ne? Und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Aber es gibt auch so ein paar, die dann trotzdem solche Rätselaspekte beinhalten, wo du Dinge erkennen und kombinieren musst und ne, so, ah, okay, das bedeutet das und das bedeutet das, also mache ich jetzt hier mit das, bla bla bla, das wird so und so kopiert. Und deswegen war ich dann etwas überrascht, als ich auf einmal so gewisse scheinbar optionale Sachen entdeckt habe, wo du dann, ne, es gibt eben auch diese Resident Evil-artigen Schlüssel, dass hier es verschiedene Symbole gibt, ne? Dass du eben so einen Kreis, Dreieck, Viereck, Karo und so finden kannst und mit denen kannst du dann bestimmte Türen öffnen. Ne? Also wie die Helm-, Schwert-, Schildschlüssel oder eben auch die Kartenschlüssel aus Suits aus Resident Evil 2. Und die zwei davon kriegst du erst gegen Ende vom Spiel und dann kannst du halt in alte Gebiete zurückkehren und noch Türen öffnen, die vorher zu waren. Manche davon musst du wirklich storyunbedingt öffnen, andere kommen dann aber in so kryptische Bereiche rein, wo du auf einmal so, hier ist ein Safe und ich habe doch keine Kombination dafür gefunden oder hier ist irgend so ein Globus, in dem dann Symbole drauf sind und was soll das denn sein? Und wie sich dann nachher herausstellte, sind das wirklich dann rein optionale Sachen, dass du zum Beispiel dann für den Safe musst du so ein Filmreel finden, was an einer anderen Stelle in dem Spiel optional gebraucht wird, um eine Aufgabe, sagen wir mal, zu lösen. Und da findest du dann ein Video, in dem dieser Safe geknackt wird. Und dann kannst du den Code damit eben eingeben. Ne, an sich relativ simpel, aber trotzdem ganz cool. Und das Rätsel aber von diesem Globus oder von dieser, was das auch irgendwie sein soll, irgendwie so eine Kugel, da sind dann so Symboliken drauf. Und dann bist du auch so, was soll das denn sein? Aber an einer anderen Stelle im Spiel ist so ein Diagramm von diesem Objekt versteckt an der Wand und unten in der Ecke befindet sich dann der Code, den du eingeben musst. Und dann findest du darin eine fünfte Maske, weil eines dieser Rätsel im Spiel basiert darauf, dass du vier Masken finden musst und dann auf die richtigen Personen draufzusetzen. Aber in der Hauptlobby am Anfang vom Spiel befinden sich fünf Masken. Da war es eben schon so, okay, wahrscheinlich kann ich die Masken auch da draufsetzen. A, kann ich, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge und vor allem fehlte mir halt diese fünfte Maske. Und die findest du dann darüber, Und dann musst du aber noch herausfinden, in welcher Reihenfolge die nämlich gesetzt werden. Weil in dem Haupträtsel vom Spiel war es dann so, dass du so einen Text hast, wo dann drin steht, die Person ist, keine Ahnung, Norman is sad. Today Norman was sad. Also musst du die traurige Maske dann auf diese Norman-Figur draufsetzen. Wenn du jetzt einfach die Reihenfolge der Masken dann überträgst auf diese Lobby und dann die fünfte Maske an den übrigen Punkt reinsetzt, dann klappt das natürlich nicht. Was du dann machen musst, ist in einem weiteren versteckten Gebiet von dem Spiel hinten richtig an so einem fiesen Punkt ein Blatt Papier finden, wo du fast schon nah an den Bildschirm dran gehen musst. So, ich habe tatsächlich einen Screenshot gemacht und habe dann reingezoomt, damit du dann so eine Notiz finden kannst, auf der dann diese fünf Masken drauf oder beziehungsweise halt fünf Grimassen draufgeschrieben sind, die du dann diesen Masken oder den Gesichtszuständen zuweisen und dann in der Reihenfolge auf diese Masken setzen musst. Na, das heißt, ein zweiteiliges Rätsel auf einmal und dann öffnet sich sogar noch eine weitere Tür in dieser Hauptlobby, wo dann eine Maschine drin ist, die so einen Super-Secret-Rätsel dann beinhaltet. Und das ist eine Sache, wo ich eigentlich so, ich weiß nicht, ob ich drüber sprechen soll, weil das, was du rausbekommst, ist etwas, was dich zu einer, es führt dich zu etwas außerhalb vom Spiel und da wird eigentlich dann drüber gebeten, dass man das an sich geheim hält. Ich meine, du kannst mittlerweile einfach googeln und herausfinden, was die Lösung vom Rätsel ist und was dann eben dabei rauskommt. Ich fand es nur in dem Fall halt so cool, dass es etwas ist, das außerhalb vom Spiel stattfindet. Das ist so eine Maschine und da ist dann unten sind so sechs Räder dran, die eben die Buchstaben A bis Z und die Zahlen 0 bis 9 dann eben draufstehen haben. Sechs Stück, das heißt, du musst irgendeinen Code eingeben. Und auf dieser Maschine sind aber auch noch vierstellige Ziffern, die erscheinen. Und wenn du dann so einen Knopf drückst, dann rotiert der durch und dann gibt es eine verschiedene Anzahl von Nummern, die erscheinen. Und irgendwann drückst es oft genug und dann hast du gesehen, okay, es gibt diese sechs Zahlen, die immer und immer wieder auftauchen, in unterschiedlichen Reihenfolgen. Dann weißt du natürlich, okay, du musst irgendwas mit diesen Zahlen machen, um auf diesen Code zu kommen. Und das Coole ist, so am Anfang bist du vielleicht noch irgendwie, ja, vielleicht hat es irgendwie so Binärscheiß oder sonstige Sache oder bla bla bla, aber wie ordnest du denn vier Ziffern einem Buchstaben oder einer anderen Zahl zu? Und du musst dann mit einem Hinweis, also es gibt tatsächlich einen, jetzt nicht so direkt, sondern aber eher so in, dass du ein Bild an der Wand hast und das zeigt den Objekt und von diesem Objekt musst du auf etwas kommen, im echten Leben zu suchen. Und das fand ich so eine geile Idee. Ich will das jetzt gar nicht mal irgendwie so groß breitreten, weil, ne, ich möchte das in dem Fall, auch wenn man das nachgucken kann online mittlerweile, möchte ich das vom Entwickler natürlich trotzdem so ein bisschen bewahren. Ich meine, ich habe das auch nicht komplett nachgeguckt, aber die Sache ist, ich bin über diese Seiten auf den Hinweis gestoßen, wo ich im echten, quasi in der realen Welt irgendwo was nachgucken muss, außerhalb vom Spiel. Aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Das hat trotzdem dann Spaß gemacht, dass dann irgendwie sagen, okay, das ist der Hinweis, alles klar, jetzt muss ich die und die Sachen noch finden und das dann irgendwie diesen Zahlen zuordnen und dann muss ich darin Sachen, ne, damit dann Sachen finden, die mich auf diese Buchstaben- bzw. Zahlenkombinationen bringen. Und das war immer noch sehr, sehr cool. Leider ist die Art und Weise, wie diese Zahlen gedeutet werden, kann Probleme verursachen, je nachdem, wo man wohnt, tatsächlich. Das habe ich dann nachher rausgefunden. Es hat trotzdem nicht, ich habe es dann trotzdem noch geschafft zu lösen, weil ich mir das dann schon gedacht habe. Aber ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr cool und auch, was man dann irgendwie rauskriegt. Und die Tatsache, dass es immer noch Rätsel gibt, die nicht gelöst, also es gibt eine Tür im Spiel, die nicht geöffnet werden kann. Und es gibt so extra einen Free-Look-Modus, der auch cool ist, wo du auch Sachen weiterhin finden kannst. Es gibt einen Freelook-Modus und dann sind irgendwelche Texturen versteckt oder geheime Räume außerhalb der Welt sind versteckt. Mehrere von den Gegnern sind in so riesigen Statuen absichtlich irgendwie cool platziert, die man dann entdecken kann. Es gibt auch noch weitere Geheimnisse, die man dann darüber finden kann, wie beispielsweise auch solche Cheatcodes dann eben, die das Spiel nochmal weiterhin verändern, was super, super cool ist. Also wirklich die Art und Weise, wie das dann am Ende noch in so Secrets rausläuft, habe ich echt nicht erwartet in einem Spiel dieser Art. So, das wäre eher, ja, das hätte ich eher solchen Sachen zugeschrieben, so Titeln wie The Witness eigentlich, die sich ja mit Rätseln befassen und dann das Ganze, oder Fess eher, ne, wo es ja auch noch so außerhalb davon und dann extrem krasse Rätsel irgendwie gibt. Aber Es gibt einen Raum, den kannst du, selbst wenn du diesen Freelook-Modus benutzt, kannst du nicht sehen, was dahinter ist, weil das nicht in dem Spiel geladen ist. So, das heißt, das ist extra ein wenn es etwas ist, was du lösen kannst, die Community weiß es noch nicht, dann würdest du durch einen Trigger irgendwo anders hin teleportiert werden, auf jeden Fall. Und das ist ganz cool, dass man dafür gesorgt hat, dass man selbst durch diesen Freelook-Modus nicht auf die Lösung des Rätsels kommen kann, also selbst oder beziehungsweise dass das Ganze eben cheaten kann, sondern man muss dann dementsprechend irgendwie draufkommen. Es gibt auch einen Raum, überall im Spiel sind so Mäuse, die einfach nur knuffig lustig aussehen, und man kann dann durch das Drücken von zwei Steinen so einen geheimen Mausraum öffnen, in dem auch eine von diesen Cheat-Kassetten drin versteckt ist übrigens, die man auch finden muss. Aber solche Sachen finde ich halt wirklich super cool. Es gibt eine Secret-Waffe, die man finden kann, indem man dann halt das mit diesem Safe macht. Da kriegst du dann einen, weil das fand ich auch ganz cool, es gibt eine Stelle, da musst du 4 Sicherungen finden, und das Spiel sagt dir, setze diese Sicherung in der und der Reihenfolge an, um eine Tür zu öffnen. Dann siehst du aber auch, dass eines von zwei Lichtern leuchtet und dann, hier ist von diesem Sicherungskasten läuft ein Kabel nach rechts von dem roten Licht, da habe ich jetzt die Tür geöffnet, das ist eben spielrelevant. Aber es gibt auch noch ein anderes Licht, und dann gibt es ein anderes Kabel zu einer anderen versteckten Tür. Und dann bist du so, dann muss ich das wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge machen, aber ich weiß natürlich nicht welche. Und ich habe dann gedacht, ja okay, es sind halt nur 4 Sachen, dann mache ich einfach mal kurz ein bisschen Brute Forcing. Und dann habe ich alle Kombinationen bin ich durchgegangen, es hat nicht geklappt. Und wie sich danach herausgestellt hat, ist es so, dass in diesem Safe eine weitere Sicherung drin ist. Das heißt, die Entwickler haben damit gerechnet, dass Leute anfangen, das Brute zu forcen, weil es eben nur diese 4 Kombinationsmöglichkeiten sind. Aber du musst dann einen weiteren Gegenstand finden, um das überhaupt lösbar zu machen, weil dann kommst du in den Secret-Gebiet rein, was so ein Pirate-Cove-Set ist, weil es natürlich auch in dieser Lore von dem Spiel sind, ne, haben die diese My Friendly Neighborhood-Puppen auch Filme gedreht, wie halt die Muppet-Filme. Und das heißt, es gibt dann auch, wie Treasure Island, gibt es dann eben auch so einen Muppet, also diesen My Friendly Neighborhood Muppet-Treasure Island-Film oder so da drin. Das heißt, du bist dann an so einem Set und findest dann so eine riesige Minigun, die geladen ist mit 999 Schuss, und die trägt dich dann eigentlich bis ans Rest vom Spiel. Was halt eine coole Belohnung auch ist, wenn du das dann eben dementsprechend gefunden hast. Ja, also das, ja, und auch so optionale Sachen, die du noch finden kannst an Secret Stashes oder Waffen oder so ein Scheiß. Also da war ich wirklich, wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie viel Arbeit da noch reingeflossen ist, solche Secrets und Sachen zu erstellen, und kann das Spiel auch an der Stelle einfach nur noch empfehlen, und bin mal gespannt, was da noch irgendwie gefunden wird, ob einfach gewisse Sachen nur falsche Fährten sind, ne? Weil es gibt auch noch so ein Papier, was du finden kannst in dieser Mausehöhle, was an sich das Logo des Entwicklers ist, dieses Ducky Death, wie er sich dann eben nennt, aber es kann auch als eine Art Karte gleichzeitig gedeutet werden, und da wissen Leute auch noch nicht, was das irgendwie dann sein soll, und gerade mit der Tatsache, dass du eben in so einen Freelook-Modus reingehen kannst, um eben auch out of bounds zu gehen. Es gibt auch einen Raum, in den du dann dich dadurch rein teleportieren lassen kannst, wenn das Spiel, ne, das ist ein Raum, wenn das Spiel nicht weiß, wo es dich absetzen soll, dann wirst du in diesen Raum rein teleportiert, in dem auch Sachen drin sind. Es ist halt wirklich sehr, sehr cool aufgebaut, und das, was dem Spiel an diesem grafischen Polish fehlt, ist in diese ganzen Extra-Scheiße mit reingeflossen, was ich halt auch den richtigen, ne, diese so, hey, I want games with worse graphics oder so, was, das Spiel sieht jetzt nicht scheiße aus, so, es hat einen richtig coolen Stil, aber man merkt eben, dass da jetzt nicht das Geld und die Zeit reingeflossen ist, um das halt super zu polischen und eben auch so die Effekte und sonstige Sachen. Und die wurden einfach drin gelassen, hey, weil es sieht dann teilweise ulkig aus und es passt zum Spiel. Und dann ist die Zeit eher in solchen Spökes am Ende einfach noch reingeflossen, wo man halt weiß, ja, der Entwickler oder die Entwickler hatten einfach noch Spaß daran, so etwas mit einzubauen, basierend auf den Sachen, die eh schon im Spiel irgendwie drin waren, wie einfach nur so ein riesiges Modell out of bounds irgendwie zu platzieren oder so ein Artwork, was man irgendwie hatte, ist dann auch in der Skybox am Boden unterhalb des kompletten Filmgeländes dann eben platziert. Ne, solche Sachen finde ich halt richtig, richtig cool, wollte ich einfach nochmal kurz drüber gesprochen haben, und deswegen, das war eine neue Ausgabe Games I Played, dieses Mal mit ein bisschen weniger Spielen. Wahrscheinlich werden es nächste Woche noch weniger sein, einfach weil ich auch mich dazu entschieden habe, da werde ich dann im nächsten Behind-the-Scenes-Ding dann drüber sprechen, die Woche mit den Skripten nochmal zu verlängern. Ich sitze jetzt gerade daran, für die ganze Woche Inhalte zu kreieren, ne, dass ich diesen Montag einfach noch nochmal nehme, um jetzt für die ganze Woche Inhalte zu kreieren, damit ich mich dann wieder eine weitere Woche auf die Skripte fokussieren kann, weil das hat für mich ganz gut funktioniert. Ich möchte das gerade einfach weitermachen. Deswegen kann es sein, dass ich nächste Woche vielleicht auch nur ein oder zwei Spiele habe oder dann sage, dass ich dann dementsprechend keine Ausgabe mache. Muss ich mal gucken. Das Ganze soll ja so non-committal sein, aber eben auch eine Möglichkeit, um über diverse Titel zu sprechen. Vielleicht nehme ich auch einfach mal, anstatt so aktueller Sachen, auch mehr Retro-Sachen rein. Wenn ich jetzt eh für das Skript irgendwie Geometry Wars 1 bis 3 irgendwie besprochen habe, dann kann ich auch andere Retro-Sachen, die ich vielleicht einfach auf dem Gamecube, auf der Wii oder eben auf dem Mister von älteren Sachen irgendwie mache und einfach nochmal kurz anspiele. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall lasst mir gerne euer Feedback da und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche, wenn ihr das jetzt eben auch hier zum Montag oder Dienstag, je nachdem, wann ich es schaffe, das irgendwie rausbringe, dann eben auch hört. Alles klar, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, das soll es gewesen sein. Bis dann, bye bye.